Heute bei «Apropos» ein Belästigungsfall vor Gericht. Eine Juristin sagt, ein Kollege, ein Arbeitskollege, ein Anwalt mache ihr gegenüber immer wieder Sprüche, die klar unter der Gürtellinie sind, klar sexistisch. Und sie schreibt ihm per WhatsApp:
«Hör auf mit solchen Sachen, es reicht mir wirklich. Ich möchte keine Bemerkungen mehr irgendeiner Art über mein Aussehen, meine Figur. Ich will keine unerwünschten Aussagen über Sexualität. Und ich habe genug von deinen Belästigungen.»
Irgendwann entscheidet sie sich, gegen ihn zu klagen. Er bestreitet das alles, was sie ihm vorwirft. Aber vor Gericht geht es plötzlich nicht mehr um die Vorwürfe, sondern auch um sie. Der Vorwurf, sie hätte sich nicht wie ein Opfer verhalten. Über einen bizarren Gerichtsprozess und warum er kein Einzelfall ist, über das reden wir heute im Podcast «Apropos», im täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Oliver Zielmann. Er ist Co-Leiter vom Recherchedesk von Tamedia. Hallo Oli.
Hallo Mirja.
Oli, du hast vor kurzem einen Gerichtsprozess besucht. Der Ort, wo das passiert, das lassen wir weg. Und auch die Namen von allen Beteiligten sind in Wirklichkeit anders, um sie anonymisieren. Du hast dort erlebt, wie ein Richter recht peinlich berührt war. Warum? Um was geht's?
Also der Prozess hat im Wesentlichen angefangen damit, dass die Anklageschrift verlesen wird. Das ist an sich normal. In dieser Anklageschrift aber waren auch die Sprüche drin, die der Beschuldigte angeblich gesagt hat, der Juristin. Und die waren halt sehr explizit und sehr heavy. Also dann hätte er das müssen vorlesen, der Richter. Das war ein älterer Herr, kurz vor dem Pensionsalter. Und die Sprüche, die der angeblich gemacht hat, der Anwalt, waren zum Beispiel: «Du hast einen geilen Arsch, gib mir dein zartes Fleisch.» Oder: «Ich kann nicht aufstehen, weil ich eine Erektion habe.» So Sachen. Und das hat er auch recht seltsam gewirkt. Aber um das ist es halt gegangen in diesem Gerichtsfall. Die sind dann verlesen worden, die Sprüche, die angeblich sind gefallen. Und dann ist der angeklagte Anwalt vor ihm gesessen mit angespannten Schultern und der Richter am Schluss gefragt: «Ja, was sagen Sie zu dem?» Und der Anwalt hat dann klar gesagt, das hat nicht stattgefunden, nichts von dem stimmt, er streitet alles ab.
Die Sprüche, die da vorgelesen worden sind und die eben von dem Anklagten kommen sollen, in welchem Kontext sollen die gefallen sein?
Hier geht es um einen Fall von sexueller Belästigung. Stattgefunden hat die angeblich in einer kleinen Kanzlei. Dort ist im Jahr 2017 eine junge Juristin, 26-jährig, eingetreten, hat dann dort geschafft bis im 2022 in unterschiedlichen Pensen. Dann Ende 2022 ist sie raus, hat gekündigt, Knall auf Fall, hat einen langen Brief geschrieben an die Kanzleivorsteher, dass sie jahrelang sexuell belästigt wurde, eben von diesem Anwalt. Sie hat dann nicht nur diesen Brief geschrieben, sondern hat dann auch bei der Polizei eine Anzeige gemacht. Und aus dieser Anzeige heraus hat die Staatsanwaltschaft nachher die offizielle Anklageschrift gemacht. Und so kommen die Sprüche nachher jetzt auch vor Gericht. Und so wird nachher der Fall zwischen diesen zwei am Schluss jetzt eben auch letzten September vor Gericht verhandelt.
Die Anwältin, wir nennen sie hier Maria Lenz, die berichtet also von diesen Sprüchen. In welcher Beziehung steht sie denn zum Absender von diesen Nachrichten?
Also grundsätzlich haben die beiden sehr eng zusammengearbeitet über all die Jahre. Oder sie war juristische Mitarbeiterin, er war Anwalt, sie hat auch Sachen für ihn gemacht. Er hatte also quasi auch eine Art Vorgesetztenverhältnis gehabt. Sie sind auch immer wieder gut ausgekommen, das hat man auch mitbekommen im Zuge von dem Gerichtsprozess. Es war aber ein Verhältnis, das eben offensichtlich am Schluss komplett belastet war und zu diesem Bruch geführt hat.
Du hast vorher aus diesen Sprüchen zum Teil zitiert. Jetzt mal abgesehen von Frage vom Anstand oder vom guten Geschmack, ist das rechtlich zulässig, so Sprüche zu äußern gegenüber einer Arbeitskollegin?
Nein. Wenn die Sprüche so tatsächlich gefallen sind, wie sie das behauptet, dann geht das absolut nicht. Das wäre ein klarer Fall von sexueller Belästigung. Das ist unbestritten, das darf man nicht. Die grosse Frage ist dann also, sind die Sprüche jetzt wirklich gefallen oder nicht? Und wie immer in diesen Fällen, so Sachen sagt man ja nicht vor Publikum, sondern zwischen zwei Personen, sind das sogenannte Vier-Augen-Delikt. Also das heisst, sie sagt, das ist passiert, er sagt, es ist nicht passiert. Und am Schluss, weil es keinen Beweis gibt, muss das Gericht versuchen zu beurteilen, welche von diesen beiden Parteien glaubwürdiger ist und wem man da folgt.
Du sagst also, es ist ein sogenanntes Vier-Augen-Delikt. Sie sagt, die Sprüche sind gefallen. Er bestreitet das. Was passiert jetzt vor Gericht? Wie wehrt sich der Angeschuldigte?
Also der beschuldigte Anwalt und seine Verteidigerin wehren sich vehement. Sie sagen, das stimmt überhaupt nicht. Und die Beweismittel, die sie vorbringen, sind im Wesentlichen WhatsApp-Nachrichten, die zwischen den beiden austauscht worden sind, eben über Jahre. Die füllen also mehrere Ordner, hat man dann gesagt, ganz einen Haufen. Und die zeigen dann halt ein enges Verhältnis zwischen den zwei. Freundschaftlich, also nicht unbedingt einfach wie die Arbeitskollegen, sondern doch eng. Und die Verteidigerin vom Anwalt tut nachher auch aus diesen WhatsApp zitieren, tut sagen, was da alles vorkommt. Nämlich, dass eben Maria Lenz Fotos aus ihren Ferien geschickt hat, dem Anwalt, dass sie ihn zum Essen eingeladen hat, Fotos von ihren frisch gemahlenen Fingernägeln hat sie geschickt und so weiter. Sie hat über ihren Freund geredet, über ihren damaligen. Und dann stellt halt die Verteidigerin die Frage herum, ja, macht man so etwas, wenn man sexuell belästigt wird? Und sie sagt, nein, das macht man sicher nicht.
Also sie führt quasi ins Feld, wenn man so eine gute Freundschaft hat, dann kann es sich nicht um sexuelle Belästigung handeln.
Genau. Und sie geht sogar noch weiter, die Verteidigerin vom Anwalt. Sie beschreibt dann auch Bilder, die Maria Lenz geschickt hat, wo sie angeblich lasziv in Anführungszeichen überkam oder in Anführungszeichen knackig engen Leggings sei sie da auf einem Foto drauf gewesen. Und das alles geht ein bisschen in die Richtung, jemand, der sich so führt, so verhält, so von sich preisgibt, die kann ja nicht Opfer von einer sexuellen Belästigung geworden sein.
Also plötzlich ist es die Maria Lenz selber, die sich sozusagen muss rechtfertigen für die Bilder. Wie üblich ist das, dass jetzt plötzlich die Klägerin selber so hinterfragt wird?
Das ist jetzt eigentlich recht üblich, oder? Weil im Prinzip ist es ja so, es gibt Unschuldsvermutung im Strafverfahren. Das heisst, man muss nachweisen, dass er die sexuelle Belästigung begangen hat. Solange Zweifel bestehen, muss man ihn freisprechen. Und das ist auch korrekt, so muss es sein. Man kann ja die Leute nicht schuldig sprechen, wenn es da Zweifel gibt. Das heisst, ihre Aufgabe ist es, die Verteidigerin quasi Zweifel zu erwecken an der Frau, die die Beschuldigungen quasi äußert. Und das geht halt genau über so WhatsApps, über ihr Verhalten, über all das, was vielleicht dann aus ihrer Optik im Auge vom Richter der Ausschlag könnte geben, dass man ihr dann halt nicht glaubt. Und wegen dem werden alle die kleinen Details über ihr Verhalten nachher vor Gericht ausbreitet. Und das passiert auch in anderen Gerichtsfällen regelmässig so. Das Problem, das wir hier halt haben, ist, dass ganz viele Frauen keine Anzeige machen, aus genau dem Grund. Weil sie wissen ja, dass das so vor Gericht wird passieren, dass sie müssen herstehen und dass man alle ihre Handlungen, alle ihre WhatsApps, alle ihre vergangenen Kontakte mit dem Beschuldigten wird ausleuchten und gegen sie versuchen auszulegen. Und das hindert halt ganz viele davon, überhaupt eine Anzeige zu machen. Also wir haben über 1400 VK, sexuelle Belästigungen, letztes Jahr. Und man weiss ein bisschen aus der Statistik, nur die Hälfte führt am Schluss zu einer Verurteilung. Wie viel denn wirklich jetzt in Anführungszeichen gerechtfertigt sind, weiss man ja eh nicht am Schluss. Aber sie sind doch nur die Hälfte. Und ein Teil davon liegt halt sicher auch daran, dass Frauen dann Angst haben, vor Gericht quasi so behandelt zu werden, mit einem sogenannten Victim Blaming.
Der Begriff Victim Blaming, was hat es mit dem genau auf sich?
In einem engeren Sinn, wo jetzt auf diesen Fall noch nicht genau zutrifft, geht es zum Beispiel darum, dass man einer Frau, ist ja meistens Frau, vorwirft, dass sie zum Beispiel stark geflirtet hat mit jemand anderem oder sich irgendwo aufreizend angezogen hat und dass das nachher quasi wie der Anlass war, dass das Gegenüber nachher einen Übergriff gemacht hat, wo der gar nicht als solcher wahrgenommen hat, dass man also ihn quasi verführt hat. Das ist ein uraltes Argument, das immer wieder auf den Tisch kommt und zu sehr, sehr viel Protest geführt hat gegen das auch. Das ist das eine. In einem weiteren Sinn, und das ist vielleicht hier eher der Fall, geht es auch darum, wer Aussage gegen Aussage ist, auf wen schaut man eigentlich genau. Am Schluss hat man ja nur Aussagen und WhatsApps und so Sachen. Wo legt man den Fokus her? Auf ihn oder auf sie? Und hier ist dann schon oft der Fall, dass die Verteidigung, aber auch andere dann vor allem darauf schauen, verhalten sie sich so, wie man es von einem in Anführungszeichen legitime Belästigungsopfer könnte vermuten oder nicht. Und weniger darauf, wie er sich verhält. Und das ist natürlich auch eine Art des Victim Blaming, dass man dann einfach den Fokus verschiebt, in dem Sinn auf die Frau.
Der Fall, wo wir jetzt darüber reden, ist also einer von diesen Fällen, wo das genau passiert. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen in den Prozess, plötzlich geht es jetzt also um das Verhalten von Maria Lenz. Wie reagiert sie selber auf das?
Sie ist dann auch auftreten vor Gericht kurz. Sie hat nicht wollen mit ihm im gleichen Saal sein. Er ist dann quasi rausgebracht worden, sie ist reingebracht worden und sie ist wahnsinnig hässig gewesen. Sie ist also wirklich sehr laut geworden, ausfällig fast schon. Sie hat ja den Anwalt beschimpft und der Richter hat sie zur Ordnung rufen. Sie ist dann laut geworden und hat auch geflucht gefunden. Sie müssen sich in Anführungszeichen den Scheissdreck nicht ständig anhören, was sie da gehört hat über ihren Körper, über ihr Gesicht und alles. Es ist aber insgesamt schon auch ein recht chaotischer Auftritt gewesen. Man ist dann nicht wirklich schlau geworden, warum es jetzt stichhaltige Beweise gibt, dass das angeblich wirklich passiert ist. Das ist aus ihrem Auftritt eigentlich nicht klar geworden. Und dann hat man dann so ein bisschen wie gehofft, wo es wirklich unklar war, und man viel von der Gegenseite gehört hat, ja gut, vielleicht kann ja dann der Staatsanwalt erklären, warum das jetzt so eine sexuelle Belästigung gewesen ist, nachdem wir jetzt immer nur ihn gehört haben, der gesagt hat, das stimmt nicht. Und er hat also immerhin angeklagt, den Fall, und dann hat man dann gedacht, okay, er wird jetzt auseinandersetzen, warum es juristisch eben doch ein guter Case ist und warum der Richter ihr so glauben soll.
Der Staatsanwalt genau ist ja, wie du sagst, dafür zuständig, die Klage zu führen. Schafft er es, die ganze Sache jetzt wieder umzudrehen, sozusagen?
Das war dann der erste grosse Überraschungsmoment vor Gericht. Also, der Staatsanwalt hat sich nicht vor sie gestellt, wie ich das eigentlich erwartet hätte, oder glaube die meisten sich erwartet hätten, sondern hat gefunden, der Fall sei sehr, sehr unklar und die Beschuldigungen seien auch nicht sehr präzise und hat dann auch die WhatsApp zitiert oder ist auf die eingegangen und gesagt, jemand, der so WhatsApp schreibt, dem würde man das nicht abnehmen, also der würde man das nicht abnehmen, dass sie so traumatisiert sei. Das sei nicht Konsistenz, wie sie sich verhalten hat. Und auf das aber hat er einen Freispruch für Müller verlangt.
Also das Gleiche wie die Verteidigung?
Das Gleiche wie die Verteidigung. Ich habe das so etwas noch nie erlebt. Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber es dünkt mir jetzt sicher nicht sehr oft. Da stellt sich natürlich sofort die Frage, ja, warum klagt das denn überhaupt an, wenn er am Schluss ja freisprechen will? Warum wendet er sich jetzt auch noch gegen die Frau, wo die ganze Anklageschrift darauf beruht? Und dann ist herausgekommen, dass offenbar, und das ist rechtlich möglich, der Eindruck geherrscht hat bei der Staatsanwaltschaft, dass, wenn man das nicht anklagt, dass sie ist Juristin, dass sie dann die Anklage würde erzwingen juristisch. Das kann man offenbar. Und er hat gefunden, er hätte die Anführungszeichen Ehrenrunde nicht nochmal machen und hat gefunden, er tut das lieber halt anklagen, das ist okay, aber es sei sein Recht nachher vor Gericht quasi trotzdem einen Freispruch zu verlangen, wenn er nicht oder wenn die Staatsanwaltschaft nicht überzeugt sei und sie sind nicht überzeugt. Und so sind wir am Schluss da gestanden. Die Verteidigung hat sie seziert mit all diesen WhatsApps. Sie selber hat einen sehr chaotischen Auftritt gehabt und die Staatsanwaltschaft hat jetzt auch noch gegen sie gewendet. Also hat man dann das Gefühl gehabt, okay, die Sache ist echt gelaufen.
Du sagst, dass eben die Verteidigerin, der Staatsanwalt, der Beschuldigte, alle scheinen sich einig zu sein. Und jetzt kommt der Richter, der ältere Mann, den du am Anfang gesagt hast, und verkündet das Urteil am Schluss von diesem Prozess. Das klingt nach einem klaren Fall, oder?
Ja, nach der ersten Überraschung ist dann aber die zweite Überraschung gekommen. Und ich finde, das macht den Fall schon speziell und eben auch wirklich wichtig, in dem Sinn auf ein öffentliches Interesse, weil was der Richter gemacht hat oder das Gericht, sie haben sich konzentriert auf die Aussagen des Beschuldigten. Das kann man ja auch. Man muss ja nicht unbedingt nur WhatsApps anschauen von ihr und dann analysieren, wie realistisch ist jetzt ihr Verhalten. Man kann ja auch WhatsApps von ihm anschauen und sagen, wie realistisch ist denn sein Verhalten. Und dann kommt plötzlich raus, dass sie mehrfach, 2-3 Mal ihm WhatsApps geschickt hat, wo sie ganz klar gesagt hat, er soll doch aufhören, sie sexuell zu belästigen.
Wir haben einen Teil von diesen WhatsApps auch einsprechen lassen. Das hat sie ihm zum Beispiel geschrieben.
«Ich habe dir schon mal gesagt, dass ich mich belästigt fühle. Ich möchte keine Bemerkungen mehr irgendeiner Art über mein Aussehen, meine Figur. Ich will keine unerwünschten Aussagen über Sexualität.» «Ich will keinen Kontakt mehr zu dir. Wenn es das Büro betrifft oder mich, dann okay. Alles andere will ich nicht. Es ist nicht anders möglich, du nimmst mich nicht ernst. Das, was du machst, ist sexuelle Belästigung.»
Wie reagiert er auf das?
Also er bestreitet das nicht sofort oder sagt, was erzählst du mir da oder was wirfst du mir da vor? Ganz im Gegenteil.
«Maria, ich habe das Ganze nicht gewollt. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich werde dir nicht mehr schreiben.»
«Hör auf mit solchen Sachen. Es reicht mir wirklich. Beim nächsten Mal, wenn wieder irgendeine Bemerkung fällt, stelle ich einen Strafantrag. Einfach, dass du es weißt. Ich meine es ernst. und ich habe genug von deinen Belästigungen.
Hui, okay. Schönen Abend.
Was macht jetzt der Richter mit dem?
Er sagt, das ist halt nicht realistisch, wie er sich verhalten. Oder? Wenn man sich komplett immer korrekt verhalten hat und all die Sprüche gemacht hat, sich nie daneben benommen hat, und dann kommen so drastische Vorwürfe von einer Frau über mehrere Jahre, dann einfach zu sagen, es tut mir leid, das sei so quasi ähnlich wie ein Geständnis. Mit anderen Worten, der Richter wischt alle die WhatsApp, die zeigen, wie eng sie waren, eigentlich beiseite und sagt, das ist einfach Nebengeräusch. Und das geht es nicht. Es geht darum, ob die Grenzverletzung stattgefunden hat. Die kann ja auch stattfinden zwischen zwei, die an sich sonst gut auskommen. Auch zwischen Freunden ist es nicht erlaubt, so Sprüche zu machen. Und sagt, ich glaube ihr. Und der Sachverhalt ist klar, dass er das gemacht hat. Also jetzt nicht genau diese Sprüche, aber andere Sachen, die sie ihm vorwirft. In einem Fall sagt er, in diesem Fall tue ich die Schuldig sprechen.
Ist jetzt mit dem richterlichen Spruch der Prozess abgeschlossen?
Nein, gar nicht. Die Verteidigung hat nachher auch gesagt, auf Anfrage, das Urteil sei falsch richtig gehen. Sie hat darauf hingewiesen, dass sogar die Staatsanwaltschaft auf ihrer Seite sei, was ja selten vorkam und zeigt, dass der Richter da falsch liegt. Sie haben auch schon Berufung eingelegt. Das heisst, es kommt jetzt in zweite Instanz, wird nochmal neu verhandelt. Und das heisst auch, dass für einen Anwalt die Unschuldsvermutung gilt und nicht juristisch geklärt ist, ob die Sprüche so gefallen sind, ob die sexuelle Belästigung stattgefunden hat oder nicht.
Oli, der Fall ist also noch nicht abgeschlossen. Jetzt könnte man auch argumentieren, das ist sozusagen einfach ein Einzelfall jetzt vor Gericht. Wieso habt ihr über den Prozess berichten?
Also wir wissen zuerst einmal aus den Statistiken vom Bund, wie gesagt, dass etwa die Hälfte der Belästigungsfälle nicht zu einer Verurteilung führen. Wir wissen aber auch aus grossen Umfragen, dass es noch eine viel größere Dunkelziffer gibt. Dass also ganz viele Frauen, die Belästigungen erleben, wirklich sich das nicht antun, wo die Maria Lenz jetzt erlebt hat, aus genau dem Grund. Sie wissen auch, was da kommen kann. Das heisst, die Frage ist ja, wie kann man das Problem von der hohen Dunkelziffer angehen? Und das kann man halt schon vor allem angehen, indem man halt auch berichtet darüber, wenn es zu so Ungleichbehandlungen kommt. Und das ist halt der Paradefall, wo sogar die Staatsanwaltschaft das im Prinzip angewendet hat, was eigentlich nicht unbedingt ihren Auftrag ist, um zu zeigen, dass da immer noch etwas im Argen liegt, dass eigentlich ein Missstand vorliegt. Das Ziel müsste ja sein, dass man die Dunkelziffer reduziert, dass man also Frauen, die tatsächlich im echten Leben sexuelle Belästigung erleben, insbesondere von einem Vorgesetzten, den Mut finden, vor Gericht zu gehen, zur Polizei gehen und vor Gericht zu gehen, und zwar ohne, dass sie müssen Angst haben, dass nachher dort das Victim-Blaming betrieben wird gegen sie und am Schluss als die dastehen, die ungerechtfertigterweise Vorwürfe gemacht haben. Und der Fall stellt natürlich schon in Frage, ob das genug gemacht wird.
Ist denn das auch ein Problem, das über die Fälle von sexueller Belästigung hinausgeht?
Es ist immer die Frage und der Fokus her. Und in dem Moment, wo man auf die Opfer geht und schaut, ja, wie hat sich denn die verhalten, können wir ja automatisch, insbesondere wenn es von Männerseite kommt, was besonders heikel ist, eine Vorstellung rein, wie sich eine Frau oder ein Opfer eigentlich normalerweise müsste verhalten. Und das ist einfach ein ganz, ganz schwieriger Weg. Oder das sagt man quasi, ja, man kann ja nicht befreundet bleiben mit jemandem, der einem Gewalt antut oder belästigt. Das stimmt natürlich nicht. Da haben wir x andere Fälle, wo das so ist, wo sogar Mordopfer im Vorfeld noch die Nähe zum Täter gesucht haben, weil eine gewisse psychologische Abhängigkeit da war oder weil sie vielleicht andere Erwartungen in die Zukunft hatten. Also das heisst, die Einschätzung davon, was realistisch ist, aus Sicht von einem Opfer, auf diesen Weg zu gehen, auch juristisch, ist einfach total heikel. Und es bietet sich schon, das ist jetzt meine Meinung, eher an, in so Fällen zu schauen, okay, wie konsistent verhält sich der Täter, hat er können wissen, was er macht, gibt es Hinweise darauf, dass er irgendetwas komplett falsch wahrgenommen hat, wie viel hat er eigentlich müssen sehen in so einem Fall, das ist eigentlich der vielversprechendere Weg und wird halt aber einfach oft nicht gegangen.
Danke vielmals, Oliver, für das Gespräch.
Merci vielmals.
Das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Wer noch die ganze Berichterstattung zu diesem Fall möchte nachlesen, wir verlinken die auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Mein Name ist Mirja Gabatuller, ich habe geredet mit dem Oli Zielmann und die Folge produziert hat Laura Bachmann. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.